Die Bibel beschreibt Gottes Volk nicht nur als Familie, sondern auch als Heer. Gerade das Bild Israels in der Wüste wirkt auf den ersten Blick weit entfernt von unserem Alltag, und doch zeigt es in eindrücklichen Farben, wie Gott mitten unter seinem Volk wohnt und es Schritt für Schritt zu einem geordneten, kämpfenden Leib formt. Wer sich nach einem tieferen Verständnis von Gemeinde, geistlichem Kampf und der zentralen Stellung Christi sehnt, entdeckt in dieser alttestamentlichen Szene eine überraschend aktuelle Linie, die bis zur Vollendung im neuen Jerusalem reicht. Christus, Gottes Wohnung und unser Zentrum. Mitten im scheinbar trockenen Zahlenmaterial von 4. Mose öffnet sich ein starkes Bild. Die Stiftshütte steht wie ein Herz in der Mitte des Volkes, und alle Stämme sind geordnet um sie herum gelagert. Es ist nicht einfach ein praktisches Lagerkonzept für eine große Volksmenge, sondern eine Offenbarung darüber, wie Gott mitten unter seinem Volk wohnen will. Die Söhne Israel sollen lagern, jeder bei seiner Abteilung, bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser, rings um das Zelt der Begegnung her, gegenüber sollen sie lagern. Die Mitte des Lagers ist nicht ein strategischer Kommandozeltplatz, sondern die Wohnstätte Gottes. Der Gott, der Israel erlöst hat, zieht nicht als distanzierter Herrscher vor ihnen her, er lässt seine Wohnung in ihre Mitte stellen. So wird schon in der Wüste sichtbar, was sein Herz bewegt, er will bei den Menschen wohnen und in ihrer Mitte gegenwärtig sein. Im vergrößerten Leib Christi hat Gott eine Wohnstätte, und wir haben dort einen Ort, an dem wir in Gott eintreten, ihm begegnen und uns sogar mit ihm vermengen können. Dieses Lager in der Wüste ist wie ein Schattenriss von Christus. In der Stiftshütte ruht die Bundeslade, das sichtbare Zeichen der Gegenwart des unsichtbaren Gottes. Im neuen Bund ist Christus selbst die wahre Lade und die wahre Wohnstätte, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Was in 4. Mose noch zeltartig und provisorisch ist, wird in Christus persönlich und greifbar. Der dreieine Gott hat in ihm Menschengestalt angenommen, ist durch Kreuz und Auferstehung gegangen und hat durch den Geist seinen Leib, die Gemeinde, hervorgebracht. Das Lager um die Stiftshütte wird so zu einem Bild des Leibes Christi, ein Volk, das nicht um Meinungen, Programme oder fromme Vorlieben gruppiert ist, sondern um eine Person. Wenn Christus wirklich unsere Mitte ist, sammelt er uns, ordnet uns und trägt uns. Dann ist er nicht nur das Zentrum unserer Gottesdienste, sondern der sinngebende Mittelpunkt unseres Alltags, im Beruf, in der Familie, in verborgenen Entscheidungen. Von der Mitte des Lagers ging jede Bewegung des Volkes aus. Wenn die Lade aufbrach, setzte sich das ganze Volk in Bewegung, wenn sie ruhte, kam das Lager zur Ruhe. So wirkt Christus in seiner Gemeinde, er ist die Wohnstätte Gottes unter den Menschen und zugleich der Ort, an dem wir in Gott eintreten, ihm begegnen und mit ihm vermengt werden. Wo er wohnt, da wird sein Volk neu geordnet. Die Stämme hatten ihre feste Stellung, Osten, Westen, Süden, Norden, aber der Mittelpunkt blieb derselbe. Im Licht des Neuen Testaments sehen wir, wohin dieses Bild weist, bis zur Stadt, die eine große und hohe Mauer hat und deren Tore die Namen der Stämme Israels tragen. Vom Wüstenlager bis zum neuen Jerusalem führt eine Linie, Gott schafft sich eine Wohnstätte inmitten eines Volkes, das ihn umgibt, ihn trägt und von ihm geführt wird. Diese Wirklichkeit ist nicht nur eine zukünftige Hoffnung, sondern ein gegenwärtiger Ruf. Wo Christus die Mitte wird, verlieren wir uns nicht in Konkurrenz der Stämme, im Vergleich der Gaben oder in den Spannungen unserer Verschiedenheit. Die Anordnung um die Stiftshütte zeigt, dass Einheit nicht durch Gleichmacherei entsteht, sondern dadurch, dass alle auf dieselbe Mitte ausgerichtet sind. In einem Gemeindeleben, das von Christus her geordnet wird, können stille und lautstarke, vorausschauende und praktische, junge und alte ihren Platz finden, ohne den Mittelpunkt zu verschieben. So wächst inmitten einer unruhigen Welt ein Raum, in dem Gott wohnen kann, und ein Volk, das Schritt für Schritt lernt, aus dieser Mitte zu leben. Gerade darin liegt Ermutigung, Christus selbst ist die unverrückbare Mitte, auch wenn unsere inneren Lager ordnungsbedürftig sind. Er verliert seine Stellung nicht, und genau darum kann unser Leben neu geordnet werden. Die Söhne Israel sollen lagern, jeder bei seiner Abteilung, bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser, rings um das Zelt der Begegnung her. Gegenüber sollen sie lagern. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn Christus als Wohnstätte Gottes unsere Mitte ist, werden wir nicht mehr von Randthemen beherrscht. Dann bekommt unser Weg eine stille Festigkeit, Entscheidungen, Beziehungen und Dienste werden von der Frage gezeichnet, wo Christus in ihnen steht. So wächst mit der Zeit eine gelassene Ausrichtung, nicht, weil alles in uns klar wäre, sondern weil der Herr treu in der Mitte bleibt und uns von dort her sammelt, korrigiert und trägt. Zum Leib und Herr geformt, gemeinsam kämpfen und dienen. Das Volk in der Wüste bestand nicht aus verstreuten Einzelkämpfern, sondern aus einem geordneten Heer um die Wohnstätte Gottes. 4. Mose zeigt, wie aus einer befreiten Sklavenmenge ein Heer mit klaren Abteilungen und Aufgaben wird. Die Stämme wurden gemustert und als Heeresverbände aufgestellt, während die Leviten eine besondere Stellung erhielten, aber die Leviten wurden nicht unter den Söhnen Israel gemustert, ganz wie der Herr dem Mose befohlen hatte. Die einen sollten ziehen und kämpfen, die anderen das Zelt der Begegnung und seinen Dienst tragen. Beide Seiten gehörten zum einen Volk und waren aufeinander bezogen. Der Kampf Israels drehte sich nicht um territoriale Eroberung allein, sondern um die Bewahrung der Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes. Die Kinder Israels wurden zu einem Leib geformt, damit sie als Krieger für Gott kämpfen und als Priester ihm dienen und so Gottes Zweck verwirklichen. Gottes Zweck ist das neue Jerusalem, Gott will sich mit seinen Erlösten vermengen. Darin wird etwas vom Geheimnis des Leibes Christi sichtbar. Gott formt sein erlöstes Volk zu einem Leib, der zugleich ein Heer ist. Im Leib sind die Glieder miteinander verbunden und voneinander abhängig, im Heer werden sie auf den geistlichen Kampf hin ausgerichtet. Im Epheserbrief heißt es, schließlich, seid gestärkt im Herrn und in der Macht seiner Stärke, und dann wird die geistliche Waffenrüstung entfaltet. Es ist bemerkenswert, dass diese Ermahnung an eine Gemeinde gerichtet ist, nicht an isolierte Einzelne. Wie die Stämme Israels Gottes Zeugnis, die Lade im Zelt, schützten, so schützt die Gemeinde heute die Wirklichkeit des verkörperten Gottes in Christus, sein Evangelium, seine Person, sein Werk. Gott benötigt in seiner Allmacht keinen Schutz, aber er hat sich an sein Zeugnis in der Geschichte gebunden. Dieses Zeugnis ist verwundbar, wo der Leib Christi passiv, zerstritten oder zerstreut ist. In der Wüste standen die Leviten mit ihrem priesterlichen Dienst oft im Verborgenen, während die kämpfenden Stämme sichtbarer an der Front waren. Beide Seiten waren notwendig, ohne die Leviten wäre das Zelt der Begegnung undefiniert geworden, ohne das Heer wäre es schutzlos gewesen. So verhält es sich auch im Gemeindeleben, es gibt Dienste, die nach außen wirken, und Dienste, die eher die unsichtbare Tragstruktur bilden, Fürbitte, Seelsorge, treues Lehren des Wortes, dienende Liebe in vielen kleinen Dingen. Das Bild des Heeres bewahrt uns vor einer Spiritualität, die nur um das persönliche Wohl kreist, und das Bild der priesterlichen Leviten bewahrt vor einem Aktivismus, der den inneren Dienst an Gott vergisst. Gott sucht kein Heer von Helden, die sich allein beweisen, sondern einen Leib, in dem Menschen lernen, nebeneinander und füreinander zu stehen. Wer an der vordersten Front steht, lebt davon, dass andere den priesterlichen Dienst tragen, wer im Verborgenen dient, ist Teil des gemeinsamen Kampfes um das Zeugnis Gottes. So wird der Blick frei von der Frage nach der vermeintlichen Wichtigkeit des eigenen Platzes. Entscheidend ist, dass Gott in seiner Wohnung geehrt wird und dass sein Zeugnis nicht zu Boden fällt. In dieser Perspektive wird der gemeinsame Weg entlastet, kein Dienst ist umsonst, keine Treue im Kleinen vergeblich, wenn sie dem einen Ziel dient, dass Gott in seinem Volk Raum hat und durch seinen Leib handeln kann. Aber die Leviten wurden nicht unter den Söhnen Israel gemustert, ganz wie der Herr dem Mose befohlen hatte. Schließlich, seid gestärkt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Wo wir uns als Teil eines Leibes und Heeres sehen, verliert der Vergleich mit anderen seine Macht. Ob ein Dienst sichtbar ist oder verborgen, vorne oder hinten, gewinnt seinen Wert von Christus her. So wächst eine stille Freiheit, den eigenen Platz ohne Bitterkeit und ohne Überheblichkeit einzunehmen und zu wissen, was in der Linie seines Zeugnisses geschieht, wird von ihm gesehen und in seinen Kampf um Menschen und um seine Ehre hineingenommen. Geistliche Reife, Väter im Glauben und wahre Leitung. In 4. Mose wird erzählt, wie das Volk gezählt wird, nicht als anonyme Masse, sondern nach Familien, Leitern und Altersgruppen. Hinter dieser Struktur steckt eine geistliche Wirklichkeit, Leben hat eine Quelle, Wachsen braucht Begleitung, und Kampf setzt Reife voraus. Die Familien verweisen auf eine Quelle des Lebens, die nicht bei uns selbst beginnt. Niemand wurde aus sich heraus Teil Israels, jeder stand in einer Linie von Vätern und Söhnen. In der geistlichen Wirklichkeit beschreibt Paulus etwas Ähnliches, wenn er schreibt, denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Geistliche Väter und Mütter sind Menschen, durch die Gottes Leben in andere hineinströmt, nicht durch Kontrolle, sondern durch Weitergabe des Evangeliums und durch ein gelebtes Zeugnis. Die Kinder Israels wurden nach den Familien und ihren Führern gezählt, das heißt nach der Quelle des Lebens und unter ihrer Leitung. Die Familien weisen auf diese Quelle des Lebens hin. Auch in unserer geistlichen Geschichte sollte es eine solche Quelle des Lebens geben. Neben der Familienstruktur treten in 4. Mose die Fürsten der Stämme hervor. Sie stehen nicht als Herrscher über einem Volk, das ihnen gehört, sondern als von Gott eingesetzte Verantwortungsträger. Ihre Autorität ist abgeleitet und sie ist an Gottes Gegenwart im Zelt der Begegnung gebunden. Wo sie versagen, wie später bei manchen Anführern Israels, hat das unmittelbare Auswirkungen auf das ganze Volk. Genauso ist geistliche Leitung im Neuen Bund nicht Selbstverwirklichung, sondern Dienst unter der Herrschaft Christi. Wahre Leitung ist von seinem Charakter geprägt, sie erhebt nicht das eigene Ansehen, sondern stellt den Leib Christi in die Ordnung Gottes. Sie bleibt korrigierbar, weil sie weiß, dass Christus der eigentliche Herr der Gemeinde ist und bleibt. Schließlich werden in 4. Mose diejenigen gezählt, die in das wehrfähige Alter gekommen sind. Damit wird ein dritter Aspekt sichtbar, geistliche Reife. In der Wüste konnte nicht jedes Kind und nicht jede schwache Person die Last des Marsches und des Kampfes tragen. Das schmälert nicht ihren Wert vor Gott, zeigt aber, dass für bestimmte Aufgaben eine gewachsene Tragfähigkeit nötig ist. Geistliche Reife ist mehr als Kenntnis biblischer Inhalte, sie zeigt sich darin, dass ein Mensch auch unter Druck bei Gott bleibt, dass er in Konflikten nicht sofort zerbricht und dass seine Entscheidungen zunehmend aus der Gemeinschaft mit Christus heraus getroffen werden. So werden Menschen hervorgebracht, die im Dienst und im geistlichen Kampf verlässlich mittragen können. Die Verbindung dieser drei Linien, geistliche Herkunft, dienende Leitung und wachsende Reife, zeichnet ein Bild von Gemeinde, das weit über funktionale Organisation hinausgeht. Wo geistliche Väter Menschen ins Leben führen, wo Leitung sich von Christus her verantwortet und wo Reife geschätzt und gefördert wird, entsteht ein Raum, in dem auch Schwache sicher sind. Niemand muss auf einem Reifestand sein, um geliebt zu werden, aber jeder darf darauf hoffen, dass Gott ihn in ein Wachstum im Leben bis zur Reife führt. Es ist tröstlich, dass dieses Wachsen nicht von unserer Stärke ausgeht, sondern von Gottes Treue zu seinem Volk. Er hört nicht auf, aus ungeordneten Mitträger seines Zeugnisses zu machen und aus unreifen Menschen, die im Kampf um seine Ehre stehen können. Denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Die aber Leviten waren nach dem Stamm ihrer Väter, wurden nicht unter ihnen gemustert. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Geistliche Reife verliert ihren Leistungscharakter, wenn sie als Frucht einer von Gott geführten Geschichte verstanden wird. Dann kann geistliche Vaterschaft als Geschenk und nicht als Titel gesehen werden, Leitung als Dienst und nicht als Rang, persönliches Wachsen als Weg in die Freiheit und nicht als Druck. In dieser Sicht entsteht Raum für Geduld mit sich selbst und mit anderen und zugleich eine leise, beharrliche Erwartung, dass Gott sein Volk weiterformt, als Leib, als Herr und als Wohnstätte seiner Gegenwart. Herr Jesus Christus, danke, dass du als verkörperter Dreieiner Gott mitten unter deinem Volk wohnst und uns zu deinem Leib und zu einem geistlichen Herr formst. Du bist unsere Mitte, unsere Wohnung, unser Weg und unser Ziel, in dir findet unser Leben Sinn, Richtung und Schutz. Stärke in deinem Volk die geistliche Reife, schenke geistliche Väter und Mütter und präge jede Form von Leitung durch deine Demut und dein Kreuz, damit dein Zeugnis bewahrt und dein Name geehrt wird. Wo Schwachheit, Unordnung oder Entmutigung herrschen, lass deine Gegenwart neu aufleuchten und ordne uns um dich als Zentrum. Fülle uns mit deinem Geist, damit wir in Einheit kämpfen und dienen, bis deine neue Schöpfung in der Herrlichkeit des neuen Jerusalems vollendet ist. Amen.